Figaro am Sonnabendvormittag. Gestern hatte die Rockoper Tommy am Thalia Theater in Halle Premiere. Tommy ist ein Werk einer der wichtigsten Rockbands aller Zeiten, die britischen The Who, die zu den stilprägenden Bands der 60er Jahre gehören und neben den Stones und den Beatles im Pop-Olymp stehen. Geprägt wird die Band bis heute von Kopf- und Songschreiber Pete Townshend, der zusammen mit Roger Daltrey den Restkern der Band darstellt. Drummer und Bassist haben schon das Zeitliche gesegnet, aber Townshend und Daltrey machen weiter. Nach 24 Jahren Pause gab es 2006 mit Endless Wire sogar ein neues Studioalbum. Und nun ist Teil 1 einer großen The Who-Biografie erschienen. Ein echter Ziegel mit 530 Seiten und im Frühling kommt Teil 2 dann auch wieder von diesem Umfang. Autor dieser wunderbar lesbaren und exzellent recherchierten Biografie ist Christoph Geiselhardt. Herr Geiselhardt, wie sind Sie zu The Who gekommen?
Ja, also ich bin damals auf The Who gestoßen, das war 1976 und ich war damals peinlicherweise, muss ich gestehen, Smokey-Fan und Bravo-Leser, was man halt so ist mit 12, 13. Und zum 13. Geburtstag kam dann eine Platte von meinem Onkel und die hat ein sehr merkwürdiges Cover. Und da sahen wir dann also vier ziemlich schräge Typen, die gegen einen riesigen Betonplatz gepinkelt haben. Und das fand ich natürlich sehr spannend als 13-Jähriger. Und trotzdem stand die Platte dann noch so ein bisschen rum. Aber irgendwann habe ich sie dann aufgelegt, ja, und dann ging's los. Ja, die Platte hieß Who's Next, erschien 1971. Also war schon 6 Jahre alt, als ich sie das erste Mal hörte. Und man könnte wohl sagen, dass das mein persönliches Erweckungserlebnis war mit Rogers Urschrei auf Won't Get Fooled Again.
Man muss dazu sagen, Christoph Geiselhardt ist Jahrgang 1963, also hat die Who ein bisschen zurückverfolgt. Und dieses Album, das Sie erwähnt haben, Who's Next, ist auch deswegen so lustig, weil es war die nächste Platte von The Who. Und es war aber auch ein bisschen das Besondere an diesem Cover, dass die eben alle an diesen Stein pinkeln und die Frage sich auch stellt, wer ist jetzt der Nächste, der dran ist mit Pinkeln? Ich glaube, das war damals typisch für die Zeit auch ein bisschen
die Form
der Provokation.
Das
fühlt, ja. Herr Geiselhardt, was ist das Besondere an der Band The Who für Sie und was macht die Band so besonders und unterscheidet sie von allen anderen großen Rockbands? Also das muss es ja tun, sonst hätten sie sich ja nicht rangesetzt und so eine riesige Biografie verfasst.
Tja, das ist eine schwierige Frage. Warum verliebt man sich? Tatsache ist, dass The Who irgendwie schwer greifbar waren und sind und man kann sie nicht richtig einordnen. Und es liegt meiner Meinung nach vor allem daran, dass es vier so verschiedene Typen waren und aus dieser Verschiedenartigkeit ist eine spezielle Form von Energie entstanden. Und interessant ist eigentlich auch, dass diese Energie heute immer noch da ist. Man muss nur auf ein Who-Konzert gehen, um sie zu spüren. Und ich denke, das liegt einfach an der Rollenverteilung dieser Band. Also heute ist es so, Sie haben ja schon gesagt, sind nur noch zwei da. Roger Daltrey, der Sänger, der sieht sich einfach als Interpret von Townshend Songs. Und jetzt hast du da so ein komisches Gleichgewicht. Der eine braucht den anderen, aber sie sind immer noch sehr verschieden und das erzeugt eine sehr spezielle Spannung.
Sie sind, Herr Geiselhardt, eigentlich bildender Künstler. Wodurch kam jetzt der Impuls, ein 1000-seitiges Werk über eine Rockband zu verfassen? Da sitzt man doch dann schon ein bisschen länger dran und denke ich, das ist eine ganz andere Arbeitsweise, auch jetzt als Bildermalen und überhaupt als bildender Künstler tätig zu sein.
Das ist eine völlig andere Arbeitsweise natürlich. Also grundsätzlich denke ich, es hat auch mit dieser Spannung zu tun. Rockmusik wird ja von Bands gemacht und nicht von Personen. Und das heißt, die Spannung, die in so einer Gruppe entsteht, die wirkt kreativ. Und das hat mich schon immer fasziniert. Ich male ja nicht allein, sondern gemeinsam mit einem alten Freund. Genauso wie Townshend und Daltrey ja auch alte Schulfreunde sind. Und da habe ich Parallelen gesehen und die haben mich also sehr inspiriert.
Wie sind Sie vorgegangen bei Ihren Recherchen? Wo haben Sie begonnen?
Also der Anfang, der war natürlich wirklich schrecklich. Wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, dann hätte ich es wahrscheinlich nie angefangen. Das Gute war, dass ich schon vorher so ein chronologisches Konzept gemacht hatte für meinen Literaturagenten. Und als dann die Zusage vom Verlag kam, dann konnte ich mich daran schon orientieren. Ja, und dann habe ich mich durch die ganze englische Fachliteratur gewühlt und dann kamen auch so die ersten Kontakte. Ich habe viele Musiker interviewt, Freunde, Fans, Irish Jack zum Beispiel. Das ist der älteste Who-Fan, seit 1962 kennt er die Band schon. Da gab es dann immer mehr Geschichten zu erzählen oder Godfrey Townsend zum Beispiel, ein Musiker aus New York, der zufälligerweise den gleichen Namen hat wie Pete Townsend, allerdings ohne H geschrieben. Mhm. Und der hatte The Who als Jugendlicher in New York gesehen und hat seinem Idol Townsend dann den Schülerausweis an die Nase gehalten. Und 20 Jahre später stand er dann mit John Entwistle, dem Who-Bassisten, auf der Bühne und wurde dann auch später Mitglied seiner Band.
In einem Gespräch mit Christoph Geiselhardt, er ist der Verfasser der gegenwärtig umfangreichsten und am besten recherchierten Who-Biografie im deutschen Raum. Ich weiß auch nicht, ob es im Englischen eine vergleichbare gibt, mir ist keine aufgefallen. Nun muss man natürlich immer auch auf Pete Townsend zu sprechen kommen, den Mastermind der Band, der vor allem für die Songs verantwortlich ist, selbst auch Autor von Büchern. Sie haben Townsend kürzlich interviewt, der Mann ist 63 Jahre alt. Wie geht's ihm und was beschäftigt ihn derzeit?
Also der Mann, der ist einfach faszinierend, der ist völlig klar und präsent und der ist ja, irgendwie ein Genie, muss man auch sagen. Ne? Also man muss sich bloß vorstellen, wie der lebt und was der hinter sich hat. Er ist ja sehr reich, er lebt in Richmond, einem der exklusivsten Wohngebiete von London. Sein direkter Nachbar ist Mick Jagger. Heute ist er übrigens mit der Klavierlehrerin von Mick Jagger liiert. Also er ist völlig unabhängig und er muss sich eigentlich gar nichts mehr beweisen, er muss ja nichts mehr machen. Und er macht aber trotzdem weiter und ja, warum eigentlich? Ne? Es kann ja nur schlechter für ihn werden. Der Mann, der war Gott, der war eine Legende und er weiß das. Aber er schreibt und komponiert einfach immer weiter. Ja, also eigentlich ist es natürlich so, es warten alle aufs nächste Who-Album und es wollen natürlich auch alle wissen, ob das kommt. Aber mir gegenüber hat er nochmal betont, dass er sich da nicht festlegen will. Und kann sein, dass es ein Who-Album wird, woran er gerade arbeitet, aber er plant es nicht. Und ja gut, im März geht es natürlich schon wieder auf Tournee nach Australien. Also die Jungs, die sind schon gut beschäftigt.
Apropos Tournee, wenn man The Who live sieht, dann hat das nichts von alter Männergruppe, sondern man sieht durchtrainierte Silver Ager, die wirklich rocken wie die Verrückten. Was glauben Sie, warum hat sich der Impuls des Rock'n'Roll bis heute erhalten?
Der Rock'n'Roll war ja eine richtige Revolution. Es war die Stimme der Jugend. Im Fall von The Who war es eine sehr, sehr zornige Stimme. Und ich würde sogar sagen, die frühe Who-Musik, die ist richtig Krieg. Und daher kommt auch der Rock'n'Roll von den Nachkriegsgenerationen und von ihrem Zorn und den sexuellen Frustrationen auch, die die Jugendlichen da hatten. Und interessant ist eigentlich, dass wir heute, also die Wohlstandskindergeneration, uns immer noch sehr davon angezogen fühlen. Ich denke, dass der Zorn auch heute noch bei Jugendlichen da ist. Ist wahrscheinlich eine ewige, eine universelle Emotion, wie Townsend das auch auf meine Frage hin sehr schön so beantwortet hat.
Wo ordnen Sie, Herr Geiselhardt, Tommy, wo ordnen Sie diese Rockoper im Schaffen von The Who ein?
Also Tommy war der große internationale Durchbruch, die Ablösung vom Inselrock, würde ich mal sagen. Jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Quadrophenia, das führte 5 Jahre später eigentlich wieder auf die Wurzeln zurück, auf die Mod-Kultur, die ja ein britisches Phänomen war. Und auch beide Alben handeln sehr von Wut. Hier der missbrauchte Tommy, der sich zum Messias ausschwingt und dann auch scheitert. Und dort der frustrierte Jimmy, der wie alle richtigen Mods nichts gelernt hat und an seinen Illusionen festhält und da auch scheitert.
Vielleicht können wir noch kurz klären, welches Ihre Lieblingsalben und Lieblingssongs vielleicht sind oder der Lieblingssong. Ich weiß nicht, ob man das auf einen reduzieren kann.
So sehr schwierig,
ja.
Einer.
Die Songs, die Sie vielleicht auch immer wieder beim Schreiben des Buches, beim Verfassen der Biografie begleitet haben und Ihnen auch immer wieder die Kraft gegeben haben. Welche sind das?
Also Tommy mag ich wirklich sehr gern. Da gibt es also Sparks zum Beispiel, das ist ein Instrumentalstück. Das ist live auch heute noch wirklich umwerfend. Dann gibt es auch wenige bekannte Songs wie Naked Eye oder Bargain. Das sind einfach tolle Songs, die die Energie haben, die einem aufpushen und helfen, auch so ein Ding durchzuziehen. Und dann gibt es My Generation natürlich, das kennt jeder. Oder kürzlich habe ich Eminence Front mal wieder gehört aus den 80ern. Ich meine, viel Besseres gibt es wohl nicht in den ganzen 80ern. Und das Beste ist und bleibt für mich Who's Next. Das ganze Album ist sehr besonders. Da bin ich auch nicht alleine. Also da gibt es auch Musiker wie Alan Parsons, den ich letztes Jahr getroffen habe und interviewt habe. Der fand also auch Who's Next einfach genial, revolutionär und war völlig begeistert. Also Who's Next ist einfach... Es ist das grandioseste Scheitern in der Rockmusik, denn eigentlich wollte Townsend ja was ganz anderes, was völlig Verrücktes wollte. Er wollte seine Musik, also die Rock'n'Roll-Musik retten aus der Dekadenz, aus der Kommerzialisierung. Er wollte seine Zuhörer in Musik verwandeln. Der wollte eine göttliche Urharmonie schaffen, live mit dem Publikum. Und diese Idee, das gescheiterte Live-Host-Konzept, wo sogar die Idee des Internets vorweggenommen wird, das hat natürlich damals niemand kapiert. Und ich finde das alles unheimlich inspirierend.
Teil 1 der Biografie ist schon erschienen. Teil 1 endet bei Who's Next. Für viele und für den Autor Christoph Geisler hat auch das beste Who-Album aller Zeiten. Teil 2 kommt noch. Hier nochmal die harten Fakten. Christoph Geiselhardt, The Who, Geschichte der verrücktesten Rockband der Welt. Teil 1 bereits erschienen bei Hannibal. 530 Seiten, 24,90 €. Christoph Geiselhardt, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, as my conscience seems to be, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. We'll be right back.
be the bad man, to be the sad man behind.